Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Caesar, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Caesar ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Demokratie, Freiheit zu erfahren in dieser Form, wie wir es erlebt haben, mit diesem Grundgesetz seit 1948 und dann diese Chance, sich selbst ein unabhängiges, wirtschaftlich wie innerlich unabhängiges Leben gestalten zu können. Diese Abhängigkeiten, die früher, nimm meine 4 Onkel, sie mussten in den Krieg. Grauenhaft, keine Chance auf selbstbestimmtes Leben. Ja, und wir haben diese Freiheit, diese Unabhängigkeit und gehen damit im Moment natürlich an manchen Stellen viel zu großzügig um und wissen gar nicht um die Bedeutung. Das ist irgendwie, es gilt darum, das jetzt zu schützen. 22% für die AfD sind ein kritischer Anteil. Und das ist etwas, was es gilt wertzuschätzen.
Für uns Montagmorgen, für euch Samstagmorgen oder für viele, die es dann hören. Wir freuen uns sehr, weil wir Reinhold Beckmann am Tisch haben. Und das finde ich sehr besonders. Lieber Reinhold, herzlich willkommen. Wir haben heute einen Montagmorgen der besonderen Art.
Ja, es ist ein Montagmorgen. Was ist das Besondere irgendwie? Montagmorgen.
Du bist das Besondere.
Oh, wie nett, wie großartig. Ja, ich habe es geschafft hier zu euch in die Löwenstraße. Ja. Ein bisschen später als geplant. Ich bitte nochmal um Nachsicht, aber I did it.
You did it. Und wir freuen uns schon die ganze Zeit. Ich habe dein Buch, das ist der Auslöser, warum du heute bei uns bist, jetzt am Wochenende und die Tage davor durchgearbeitet, aber ich habe es tatsächlich nicht ganz bis zum Schluss geschafft, aber man...
Und den kann ich ja nachher vorlesen.
Das kannst du auch noch, genau. Also, wir klären euch auf. Das Buch heißt Enne und ihre Brüder, die Geschichte meiner Mutter. Und ich glaube, wir machen sogar einen Bogen darum, was du alles gemacht hast. Das können wir in 2, 3 Sätzen sagen. Viele von euch kennen dich aus dem Fernsehen und du hast RAN gemacht, du hast Beckmann gemacht, du hast unendlich viele Leute am Mikro gehabt.
Jetzt sitze ich hier auf der anderen Seite.
Und jetzt sitzt du hier, genau. Und dazwischen hast du noch und machst immer noch sehr viel Musik. Wir kennen uns auch privat. Was auch sehr schön ist.
Ja, das muss gesagt werden jetzt.
Genau. So. Und jetzt hast du dich mit einem, wie ich finde, extrem wichtigen und sehr, sehr besonderen Thema beschäftigt. Denn deine Mutter hatte 4 Brüder und alle 4 Brüder sind im Krieg gefallen. So. Und das, was ich so besonders finde, ist, dass das nach wie vor ein großes Tabuthema ist, was im Krieg wirklich passiert ist, was das mit den Menschen gemacht hat. Und es zieht sich über Generationen.
Ja, aber ist ja, voll kann sagen, es ist ja nicht hat, ne? Es ist ja auch tatsächlich noch, was es bis heute mit den Menschen macht.
Genau. Also das kommt ja manchmal erst so langsam, sickert das ja so durch. Und das ist der einer der verschiedenen Gründe, warum wir uns sehr freuen, dass du heute da bist. Denn du hast dich damit jetzt wie lange beschäftigt?
Ach, beschäftigt habe ich mich innerlich mit der Idee, das Buch zu schreiben. Noch viele, viele Jahre. Ich habe mich aber nicht getraut. Ich habe irgendwie gewusst, dass man so ein Buch nicht nebenher schreiben kann. Und deshalb braucht es ja im Leben immer so einen Auslöser, so einen Moment, dass man spürt, jetzt kannst du dich nicht mehr wegducken, jetzt musst du es machen. Und das war, nachdem wir im Bundestag aufgetreten sind. Wir haben da den Song Vier Brüder gespielt, der sich auch mit dem Thema beschäftigt. Und das war eine Einladung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, die einmal im Jahr eine Gedenkfeier machen im Bundestag. Und die wollten es anders machen. Da haben wir nach der Rede des Bundespräsidenten gespielt. Und wenige Tage später kamen zwei Buchverlage und sagten, Beckmann, du musst diese Geschichte aufschreiben, du musst darüber ein Buch machen. Und dann habe ich gedacht, jo, das ist jetzt der Zeitpunkt. Die Idee dazu war eigentlich immer schon da, aber nicht die traute. Ich kann mich noch an einen Besuch von Wiebke Bruns bei mir in der Sendung erinnern, 2004, als sie ihr Buch über ihren Vater schrieb, Mein Vaters Land. Und da saßen wir nach der Sendung dann zusammen, Wiebke und ich, und haben über unsere unterschiedlichen Familiengeschichten geredet. Und das ist ja nun die Geschichte bei mir aus einer ganz einfachen Dorffamilie. Schustermeister, Hölscher, Strich Haber. Und bei Wiebke ist das natürlich eine ganz andere Nummer, ja. Adelige Familie und so. Sie sagte immer, Reinhard, du musst die Geschichte, diese Verlustgeschichte deiner Mutter, die musst du irgendwann aufschreiben. Mhm. Und daran habe ich mich in dem Moment natürlich nochmal erinnert und habe gedacht, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, habe mich dann entschlossen, mich zurückzuziehen aus meiner Tagesarbeit oder nur maximal einen Tag in der Woche, dann in der Fernsehproduktion bei Background TV zu sein. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, bin ins Dorf gefahren, meiner Mutter nach Wellingholzhausen, habe mich mit älteren Leuten getroffen, habe geguckt, was ist noch an Unterlagen da. Ich konnte noch ins Elternhaus gehen und habe da einiges gefunden, irgendwie auf dem Dachboden. Und dann begann das so, dass ich die Geschichte immer mehr vervollständigte. Und dann war natürlich da der Schuhkarton mit den Feldpostbriefen, die hatte meine Mutter mir übermacht, ja, das war irgendwie schön.
Und du sagtest eben, du hättest die Idee schon sehr lange gehabt, hast dich aber nicht getraut. Wo war denn die Hürde?
Die Hürde bestand darin, dass ich wusste, es geht nur ganz oder gar nicht. So ein Buch schreibt man nicht mal eben am Wochenende, das geht nicht.
Naja, es geht vielleicht auch um die Themen.
Ja, es ist beides. Aber erstmal war mir der Arbeitsaufwand klar, es braucht irgendwie eine wirklich eigene Recherche. Ich musste erstmal auch die Briefe übersetzen lassen. Sie sind in Sütterlin geschrieben. Ich kann kein Sütterlin lesen. Da war netterweise der Volksbund sofort bereit und hat gesagt, das transkribieren wir für dich, mach dir da keine Sorgen. Das ist bei uns irgendwie ganz normales Tagesgeschäft. Und das andere war natürlich auch, ich hatte immer ein bisschen Schiss, was entdecke ich dahinter?
Genau.
Ja, was entdecke ich und was ist mit meinen Onkeln? Gibt es da vielleicht ein paar dunkle Flecken? Und wenn ich erstmal weiß, was in den Briefen alles stand, und was ist Hans zum Beispiel, das wusste ich, war beim Polenfeldzug dabei, dann waren alle drei später dann in Russland unterwegs. Ich war mir sicher, irgendwas Dunkles könnte man da möglicherweise auch finden und dann davor stehen und sagen, will man das überhaupt wissen? Will man das überhaupt angeguckt haben?
Genau.
Aber zum Glück war das dann nicht so, aber es trotzdem, es bleibt natürlich so. Auch meine Onkel, auch wenn sie nicht politisch waren, waren am Ende ja auch Diener in diesem NS-Staat. Und wie sagte Militärexperte Sönke Neitzel, der Historiker, der auch nochmal drauf geguckt hat auf das Buch und hat gesagt, ja, das ist, Krieg ist nicht schwarz-weiß. Krieg hat so viele Grautöne und na klar, da, auch wenn meine Onkel nicht politisch unterwegs waren, ganz einfache Jungs aus dem Dorf, Schuster, Schneider, Autoschlosser, mit weißer Weste kommt man da nicht raus, das ist so.
Und du erzählst ja oder schreibst ja über deine Mutter zauberhaft, finde ich, also es ist irrsinnig viel Liebe drin, schon mal. Und sie ist ja, so lese ich das zumindest auch in dem Buch, oder das weiß ich auch von dir, sie hat diese gesamte Geschichte, konnte sie irgendwie aus dem Herzen auch sehen. So, sie war sehr gläubig. Ne? Und heute Morgen habe ich schon um 19:30 dich bei Bettina Tietjen auf dem roten Sofa nachgesehen und gehört. Und sie hat aber auch mal geschimpft auf den lieben Gott.
Ja, konnte sie auch.
Was ja auch gut ist, aber um nochmal auf auf die Zeit zurückzukommen, die dich ja sehr geprägt hat, wie viel Präsenz, abgesehen davon, dass die, dass das Bild von deinen vier Onkeln bei euch in verschiedenen Zimmern hing und dass mal Tränen geflossen sind an Weihnachten, das beschreibst du auch alles. Gab es irgendwas, was da immer noch dazwischen schwang, oder waren das so diese Momente, die ganz normal waren? Da gab es sozusagen Kontakt mit der, mit dem Schmerz, mit der alten Geschichte, oder?
Ja, ich müsste noch mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen grundlegend anfangen, noch mal ein bisschen ausholen. So, fangen wir an mit deinem ersten Gedanken. Also Mutter, sie hat drüber geredet. Das ist der große Unterschied.
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil das ist tatsächlich echt besonders. So, ich erinnere, das in meiner Familie ist da nie. Die werden ähnlicher Jahrgang gewesen sein. Deine Mutter war, welcher Jahrgang?
Jahrgang 21.
Ja, 25 war meine Oma. Und da, ich kenne diesen Satz, Kind, darüber spricht man nicht.
Ja, es war in den meisten Familien so, natürlich auch bei den Soldaten, die zurückgekommen sind, die es überlebt haben, insbesondere. Weil die natürlich auch mit diesem Schuldgefühl zurückkamen. Sie wussten, das war wohl nicht richtig, was wir da gemacht haben, Vernichtungskrieg zu führen. Mutter hat es auch gebraucht, darüber zu erzählen, um sich selbst ihre Familie und ihre eigene Geschichte zu erhalten. Sonst wäre sie ja ohne eigene Geschichte, ohne Vergangenheit. Und da können wir gar nicht existieren, wenn uns das verloren geht. Wenn wir keine Basis, keine Geschichte mehr haben, dann brechen wir ja zusammen. Und dann, auch wenn diese Geschichte voller Verluste war, es begann ja sehr früh. Die Mutter ist im Wochenbett gestorben, weil sie angesteckt worden ist vom Zwillingsbruder ihres Vaters. Der hatte eine TB mitgebracht aus dem Ersten Weltkrieg. Da starb die Mutter, also da war sie 13 Monate alt. Und auch meine Mutter war schwer krank als kleines Baby, hat es aber irgendwie geschafft, durchzukommen. Dann starb ihr Vater, da war sie 4 Jahre alt, Matthias, an den Folgen des Ersten Weltkriegs. Der war so kaputt und so fertig, da hatte sich das Blut so zersetzt. So, dann hatte sie mittlerweile eine Stiefmutter und einen Stiefvater dann später. Und man hat ihr gar nicht erzählt,
dass das nicht ihre leiblichen Eltern
genau,
sind.
Genau, das war der erste große Lebensschock für sie, muss man sagen. Sie hat das erfahren, glaube ich.
Der bewusste erste.
Der bewusste 7, 8 Jahre wird sie wohl gewesen sein. Da haben irgendein kleiner Junge hat es dann erzählt. Weißt du eigentlich, dass deine Mutter gar nicht deine Mutter ist und dein Papa gar nicht dein Papa ist? So, wenn du das hörst von kleinen Kindern, die dir das so zurufen und dann nach Hause rennst und dann fragst. Und sie hatte schon so einen komischen Verdacht. Da lagen immer so Bilder rum. Und die Bilder zeigten doch irgendwie was ganz anderes. Und auf diesen Bildern waren tatsächlich ihre leiblichen Eltern.
Und wussten die älteren Brüder das eigentlich?
Ja, die älteren Brüder wussten das.
Aber die haben dicht gehalten.
Die haben dicht gehalten.
Das wurde alles auch nicht benannt, ne? Das ist ja auch so eine
Überschrift. War das überhaupt ein bewusstes Dichthalten oder war das einfach damals so auch, genau. Ich sag mal, das war auch irgendwie vielleicht die Zeit, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und dann war halt irgendjemand weg und dann hat irgendjemand anders den Job in Anführungszeichen übernommen.
Genau, es waren so viele Kinder zu Hause. Man muss mir bedenken, als der Vater starb, war die Stiefmutter plötzlich allein mit 5 Kindern. Das heißt aber, 4 adoptierte Kinder waren dabei. Und nur 5, das 5. war das leibliche Kind dieser Mutter, dieser Stiefmutter. Und harter Job für alle. Und der Tod gehörte irgendwie zum Alltag dazu. Ich meine, es sind wahnsinnig viele Menschen umgekommen im Ersten Weltkrieg, an die 20 Millionen. Danach die spanische Grippe, von der man sagt, noch einige Millionen mehr, die umgekommen sind. Also der Tod gehörte zum Leben, zum alltäglichen Leben dazu. Kinder, die bei der Geburt gestorben sind, auch ganz oft.
Und Frauen im Wochenbett.
Frauen, die im Wochenbett gestorben sind, wie in diesem Fall jetzt ihre Mutter. Und so, da haben auch die älteren Brüder dann, glaube ich, nicht genau hingehört, nicht genau hingeguckt oder hielten das für überflüssig oder haben sich nicht getraut, es der kleinen Schwester zu erklären. Läuft doch alles gut, läuft doch alles normal. Dann ist sie zu ihrem Älteren hingegangen, zu Franz, und hat gesagt, was ist da eigentlich los? Und dann wurde ihr das erklärt. Und dann hat es eine Zeit lang gedauert, bis sie da so einen Frieden gefunden hat. Und dann hat sie auch versucht, ihre Stiefeltern als Eltern zu betrachten, was nicht immer gelungen ist, weil die Stiefmutter war tatsächlich so eine klassische Stiefmutter, wie wie sie aus den Märchenbüchern rausdringt und hat, die war nicht ohne, ich habe sie selber noch kennengelernt, die führte das Regiment sozusagen zu Hause in der Schusterwerkstatt. Boah, die konnte hart sein, die hatte auch liebliche, witzige Seiten, so ist es nicht, und konnte eine Menge wegtragen, aber sie konnte irgendwie knorrig und unbequem sein. So, das ist auch meine persönliche Erinnerung an die Zeit, wo ich dann in den Sommerferien später immer in dieses Dorf fuhr, um meine Cousins zu treffen und so weiter. So, aber meine Mutter, wie gesagt, das ist der Grundgedanke, hat drüber geredet und das ist das wirklich Besondere. Das andere ist diese Gottesfürchtigkeit. Wir alle leben ja so ein bisschen obdachlos, nach oben hin ja, was die Bezüge betrifft. Ja, der Glaube spielt ja in unserer Gesellschaft nicht mehr die große Rolle. Und damals war ganz klar, da gibt es einen oben drüber und dem gilt es zu huldigen. Die sind in die Kirche gepilgert, die haben gebetet, gebetet, gebetet. Die hatten ihre Rosenkränze in der Tasche und da wurde das Gegrüßet seist du Maria mehrmals am Tag gebetet. Und in diesem katholischen Umfeld ist meine Mutter groß geworden. Und da gab es immer da oben den Beschützten, aber dass er ihr so viel weggenommen hat, so viel ungelebtes Leben in der Familie, das hat sie, wie du eben zu Recht sagtest, Jesus, hat sie ihm, dem Herrgott, ihrem Herrgott, dann doch nicht verziehen. Sie hat ganz schön geflucht manchmal.
Was ja geradezu gesund ist.
Ja, man soll ja mal Dinge auch benennen dürfen und können und das auch mal rauslassen. Nur bei uns war Weihnachten manchmal schon so. Weil das komischerweise kam es Weihnachten bei ihr immer raus, bei Mutter.
Aber findest du das komisch?
Nee, eigentlich nicht. Hast vollkommen recht. Weihnachten ist so ein, es ist ja in allen Familien so ein Konzentrationspunkt von starken Gefühlen, von Perfektion, die dann oft dann nicht stattfindet an Weihnachten. Dann, oh Gott. Also da flossen jedenfalls ein paar Tränen und hat sie oft von Franz, Hans, Alfons und Willi erzählt.
Okay, dann hat sie aber erzählt und wie seid ihr damit? Du hast ja zwei Brüder auch. Wie seid ihr dann damit umgegangen? Also hast du tatsächlich so einen Zusammenhang schon gehabt? Also weil ich kann jetzt nur von mir sagen, ich bin wirklich erstaunlich erwachsen bis alt darüber geworden, bis ich diesen Zusammenhang überhaupt hatte, dass der Krieg noch gar nicht so lange her ist. Und dass es einfach ganz, ganz große...
Dass nicht nur die Immobilien und Kronleuchter vererbt werden, sondern auch die anderen Themen.
Genau, also was wir da so alles...
Das klingt ja nach einer Hamburger Geschichte jetzt gerade, die Bräuche. Da müssen wir mal drüber reden, bei euren Familien hier. Okay, dann in der nächsten Folge.
ja, also was ist da bei dir angekommen, jetzt abgesehen von dem...
Ja.
Wie tragisch das war und so weiter.
Ich kann dir das erklären. Am Anfang, so als kleiner Junge, habe ich immer auf dieses Bild geguckt. Es hing bei uns dieses Viererbild. Das war eine Fotomontage. Die hatte meine Mutter anfertigen lassen aus 4 Einzelfotos ihrer Brüder. So hat sie ihre 4 Brüder wiedervereint sozusagen. Dieses Bild hing an 2, manchmal, ich glaube sogar 3 Stellen im Haus. Und ich dachte, das kleine Junge, oh, das ist ja so dunkel. Das sieht ja nach Krieg aus, der alle Uniformen. Mann, wer sind diese 4 Männer da oben? Und dann, bis mir klar wurde, als ich ein bisschen größer war, das sind meine Onkel, die ich nie kennengelernt habe. Das sind Franz, Hans, Alfons und Willi. Und dann hat sie natürlich mehr davon erzählt. Es gab noch weitere Fotos und hat zu jedem auch so eine Geschichte parat gehabt. Zu Willi, dem Jüngsten, war eigentlich immer die traurigste Geschichte, weil der sozusagen kurz vor Kriegsende am 1. Dezember 1944 noch eingezogen wurde. Und dann erzählte sie immer die Geschichte, wie der sich im Kohlenkeller versteckt hatte unten. Und sagte, Reinhold, der war noch ein Kind. Da kam dann die Feldjäger, haben ihn am 1. Dezember 1944 abgeholt. Und der ist auch wenige Tage oder wenige Wochen vor Kriegsende am 6. April noch gefallen als 17-Jähriger. Die Geschichte hat sie oft erzählt. Sie hat auch von Franz erzählt, dem Ältesten, der so die meisten Briefe geschrieben hat. Und wie ich jetzt festgestellt habe, auch die hinreißendsten Briefe. Der konnte formulieren und konnte mitfühlen. Und ich, unvergessen für mich, oder der besondere Brief überhaupt, ist der, als Hans fällt und wie er dann selber aus der Nähe von Leningrad dann zurückschreibt und versucht sozusagen die Familie zusammenzuhalten.
Haben die das untereinander erfahren, die Brüder? Also...
Ja, meine Mutter hat immer mitgeteilt. Dann heißt, sie hat die Information, dass Hans gefallen ist, der Zweitälteste, dann an Franz, dem Ältesten, geschrieben, der, wie gesagt, in der Nähe von Leningrad in der Zeit war. Und an Alfons, der auf dem Weg Richtung Stalingrad war. Und dafür hat meine Mutter gesorgt. Meine Mutter hat immer Pakete gemacht und kleine Päckchen verschickt mit wichtigen Sachen drin, natürlich Briefpapier. Natürlich Zigaretten und andere schöne kleine Sachen, die an zu Hause erinnern.
Also es ist ja eine Wahnsinnsverbundenheit gewesen, ne? Das hat mich sehr berührt, wie diese vier Geschwister und dann noch die Schwägerin, die Frau von
Lisbeth, von Hans.
Lisbeth, die Frau von Hans, wie die dann mit eingebaut wurde, obwohl dramatischerweise sie ja nicht katholisch war. Mhm. Aber Hans ist sozusagen da schon abgebogen und hat gedacht, nee, ich brauch's anders ein bisschen, schon todesmutig. Aber diese Briefe sind so, oder diese Ausschnitte von den Briefen, so zauberhaft, wie die sich umeinander kümmern. Und wir reden davon, dass es wirklich Twistring oder
wie diese andere Ort.
Genau, mit Russland verbunden und alles war ja in einem total desolaten Zustand, aber die Verbindung von denen ist wirklich, ja, mich total berührt. Also wie gut die sich kennen, wie wichtig die sich sind. Und die Briefe klingen ja selten, also gen Ende dann mehr, nach einem Kriegszustand.
Naja, sie schreiben über Details nicht, weil sie das auch der kleinen Schwester nicht zumuten wollen. Sie wissen auch, dass die Briefe möglicherweise kontrolliert werden.
Ah.
Ja, es gibt eine es gibt eine Feldpostprüfstelle. Die wollten natürlich wissen, da bei Goebbels und Hitler und Co. gibt es irgendwie Defätisten, gibt es irgendwie die Tendenz, dass irgendwo in einer Division die Moral nicht stimmt. Mhm. Und Leute, die sich gegen den Krieg ausgesprochen haben, die wurden dann gleich rausgezogen. Und von daher sind natürlich die Aussagen meines Onkels Franz schon sehr mutig, wenn er schon von Beginn an schreibt, wann hört der Schwindel hier endlich auf?
Ja,
und
ja.
Das ist die Hölle hier. Und er kritisiert diesen Krieg ja sehr, sehr oft, fast regelmäßig, fast in jedem Brief. Also er kann von Glück sagen, was heißt, das ist ja, von Glück ist natürlich die völlig falsche Formulierung in dem Zusammenhang, aber er war sehr kritisch und zum Glück sind seine Briefe nicht kontrolliert worden. Hans, um den nochmal zu beschreiben, der Schneider, weil du den angesprochen hast, der ist ja schon mit 17, 18 ist er abgehauen, hat sich aufs Rad gesetzt und ist einfach mal davongefahren. Er wollte es irgendwo draußen.
Schnauze voll
vom kleinen Dorf. Der wollte raus und wollte es wagen. Ging sozusagen auf Wanderschaft mit dem Rad ganz bis Leipzig, wo er hin wollte. Hat es nicht geschafft, sondern an einem kleinen Ort kurz vor Leipzig und hat dort irgendwie einen Job bekommen in der Textilindustrie als Schneider. Und ist dann, hat sich verliebt in Lisbeth und dann kam die kleine Inge zur Welt. Das Problem, Lisbeth war protestantisch und was tun. Und er wusste genau, wenn die das wissen im Dorf und meine Stiefeltern. Ich meine, da war der Katholizismus so gnadenlos. Du durftest nur vom gleichen Glauben heiraten. Und dann hat er es tatsächlich nachher im Krieg noch geschafft, eine Mischehe abgesegnet oder gesegnet zu bekommen, eine Ausnahmegenehmigung des Bischofs, und zieht dann, und das ist wirklich das Traurige und Tragische, mit seiner geliebten Frau Lisbeth, seiner 3,5-jährigen Tochter Inge nach Wellingholzhausen und sagt, schaut her, ich habe es geschafft, ich bin anerkannt worden, ich habe den kirchlichen Segen bekommen. Und wenige Monate später fällt Hans dann in Rischef. Ja, das ist, nachdem er sozusagen den Westfälischen Frieden sich noch selbst organisiert hatte während des Krieges.
Aber das sind so diese Feinheiten, hat deine Mutter jetzt nicht erzählt. Oder doch auch?
Ja, das ist jetzt beim Recherchieren natürlich irgendwie für mich auch neu gewesen. Die Sache mit der Mischehe und Hans wusste ich im Detail nicht. Ich habe die Unterlagen gefunden. Dann habe ich weiter recherchiert nach Unterlagen. Wo fand denn diese Mischehe statt? Das war auf einem Truppenübungsplatz. So, und wer hat das vollzogen? Dann habe ich diesen Pater entdeckt, Petrus Appel, der damals für Menschen, die in Not waren, eine Menge gemacht hat. Also auch für Nicht-Arier. Und er war wirklich ein Geistlicher, der wirklich besondere Sozialarbeit geleistet hat und Bedrohten und zur Seite stand und auch Mischehen möglich gemacht hat. Er hatte so einen Draht zum Ordinariat hin und da oben zum Bischof und hat sich die Genehmigung geholt und dann diese kirchliche Ehe vollzogen. Und auf diesem Truppenübungsplatz ist eine Schwester als Trauzeugin, die dort zugegen war, und irgendein Soldat, der zufälligerweise da war, hat gesagt, ja, das ist schon okay, wenn die heiraten. Und dann, wie gesagt, sind sie ins Dorf zurückgekehrt, um dann bei den Stiefeltern zu sagen, ja, schaut her, wir sind anerkannt vor Gott. Unsere Liebe ist anerkannt, ja.
Sehr mutig. Also, wir haben ja schon ganz viele Gäste gehabt, mit den Themen, was sich alles vererbt, was wir schon angesprochen haben, mhm, abseits von den Segelohren. Hast du dir da früher auch Gedanken gemacht, was das jetzt mit dir gemacht hat, mit deinen Brüdern gemacht hat, dass eure gesamte männliche direkte Linie davor, dass die alle so schmerzhaft oder dramatisch, mhm, ums Leben gekommen sind oder nicht ins Leben konnten?
Ja, ich glaube, dass sie beides stimmt, ja. Ich meine, wenn man die Briefe liest, sind sie ja alle vier dabei, immer ihr Leben nach dem Krieg zu planen und zu organisieren. Mhm. Das heißt, es gibt da gar keine großen Detailbeschreibungen dessen, was sie da gerade erleben und auch schreiben, ja, das willst du gar nicht hören, was hier gerade los ist in den Kesselschlachten. So, wie gesagt, sie schützen damit auch die kleine Schwester, weil sie nicht möchten, dass die da zu Hause so verängstigt sind. Also, aber es ist klar, sie haben schlimmste Dinge gesehen, schlimmste Sachen erlebt. Darüber kann man vielleicht gleich nochmal reden, was zum Schluss passiert ist. Und das andere ist, dass ich jetzt beim Arbeiten natürlich gemerkt habe, dass es auch mit mir was macht.
Genau.
In einem Maße, wie ich das auch nicht vermutet habe. Beim Schreiben war es dann so, dass ich teilweise diese Geschichten so verinnerlicht hatte, mhm, und mich auch selbst gefragt habe, ja, wie ist es meinen Onkeln gegangen? Und ich würde ja gerne jetzt mit denen reden und ein paar Fragen stellen. Und dann habe ich nachts irgendwie, um 4 Uhr war Schluss mit dem Schlaf, mhm, dann stand ich hellwach im Bett und habe gedacht, okay, was nützt es sich jetzt noch hier rechts und links rumzudrehen? Dann habe ich um 3:45 wieder am Schreibtisch gesessen und weitergeschrieben. Ich war eigentlich völlig K.O. Gleichermaßen war ich aber so suchtbesessen, dass ich immer weiterschreiben wollte in diesen Geschichten. Ich hatte mir zu Hause so einen riesengroßen Schreibtisch gebaut mit all den Rechercheunterlagen und den Büchern, die ich gelesen hatte, und war in einem Zustand, dass daran wollt ihr euch nicht erinnern. Also das
klingt doch. Also gerne hören, auf jeden Fall erstmal. Aber das klingt so ein bisschen, fast so ein bisschen so, gerade mit diesem Wortzusammenhang von dem Verinnerlichten, als ob du dir das von der Seele geschrieben hast, morgens um 4.
Sagen wir so, also man dringt natürlich so tief ein und wird natürlich auch immer neugieriger, weil es natürlich auch Geschichten der Familie sind. Und ich mich versuchte mich dann wieder zu entdecken, mhm, wer ist mir näher, welcher Onkel,
klar,
mhm, kommt mir so nah, dass ich denke, ja, ein bisschen was auch von dir, mhm, dann möglicherweise drin.
Und?
Ne?
Fündig geworden.
Ja, Franz ist mein Lieblingsonkel, das muss man einfach sagen. Und Alfons auf der anderen Seite, der Teenager, der so verspielt ist und der wohl, wie meine Mutter sagt, immer super ausgesehen hätte, der hatte so was Verspieltes und so, das fand ich irgendwie so ganz, ganz angenehm. Aber der war völlig lebensfröhlich und teilweise auch naiv und dachte am Anfang auch, dass mit dem Krieg ist, ja, komm mal irgendwo hin, dann war in Rumänien, Apfelsinen
essen. War das
der
das als Abenteuer und genau, so beschrieben hat?
Bis dann der Schalter plötzlich sich umlegt und er in Russland ist und all das verschwindet. Das geht innerhalb von Wochen. Die Briefe werden ganz traurig, die Briefe werden ganz nüchtern, die Briefe werden immer wortkarger. Und das ist eigentlich das, was zwischen den Zeilen wirklich einen richtig traurig macht, dass dieser Teenager, der mit 20 Jahren in den Krieg musste, am Anfang einfach glücklich ist, er kommt rum, er kommt raus aus dem Dorf, er macht einen Führerschein, er darf dieses Auto fahren, er sitzt da in Rumänien, alles ist noch friedlich und er sieht das erste Mal Apfelsinen in seinem Leben und ja, und schreibt Flirtbriefe zu den Freundinnen meiner Mutter, die dort in Osnabrück arbeitet und alles ist schön, alles ist wunderbar und dann verändert sich alles und du merkst, wie er immer weniger an sein Glück glaubt und wie er auch ahnt, dass er nicht mehr heil zurückkommt. Die jungen Soldaten, gerade die nicht verheiratet waren, die durften ja quasi nicht nach Hause, die bekamen ja keinen Urlaub. Der war vor seinem Tod, er fiel am 24.12.42 in Stalingrad an Heiligabend, war er 2 Jahre nicht zu Hause. Das hat den natürlich fertig gemacht, mhm, fertig. Die waren nicht nur verlaust, sie waren am Ende. Mhm. Die haben nicht mehr an irgendetwas Gutes geglaubt. Ich meine, sie wussten, sie sind alleingelassen in diesem Kessel von Stalingrad. Und dann gibt es ja noch eine traurige Sache in der Familie, die sich jetzt auch erstmal richtig aufgelöst hat. Also Alfons ist ja nie gefunden worden bis 2003. Wir haben also erst 1942 ist er gefallen, also wir haben es 61 Jahre später erfahren, wo er zu finden ist, wo er liegt. Und man hat in einem Bunker in Gumbrak ihn zusammen mit 21 anderen deutschen Soldaten identifizieren können, anhand der Erkennungsmarke. Und jetzt kommt's. Also der Volksbund hat mir sehr geholfen beim Recherchieren, ebenso das Bundesarchiv. Und dann gab es ein Treffen hier in Hamburg, so ein Dankeschön-Treffen für den Auftritt im Bundestag. Und dann haben wir uns hier auf der Roten Baumchaussee im Funkeck in diesem schönen Café getroffen.
Café Funkeck.
Ja, ein wunderbares Haus. Da gibt es so einen ganz behüteten Raum hinten am Ende. Da saßen wir. Und dann wollte ich mich nochmal bedanken für alles und verabschieden. Und dann sagten sie, nee, Beckmann, bleib mal sitzen. Wir haben noch was für dich. Und dann haben sie mir die Erkennungsmarke von Alfons überreicht. Ja, ja, die habe ich jetzt dann dabei immer. Und die lag auch während des Schreibens neben dem Computer so als Schutzpatron so ein bisschen. Mhm. Aber wie gesagt, in der Familie galt immer der Satz, Alfons, der ist vermisst. Dieses vermisst ist natürlich ein Missbrauch aus dieser Zeit gewesen, aus der Kriegszeit, dieses schönen Wortes vermissen, was natürlich eigentlich, ich vermisse dich, ein Sehnsuchtswort der Liebe ist. Und hier ist es einfach missbraucht worden von den Nazis ja irgendwo, um zu sagen, ja, wir wissen nicht oder wir wollen euch auch nicht sagen, was da passiert ist, was Stalingrad betrifft. Das war ja Hitlers grausame Politik, den Familien überhaupt keine Information zu geben, was da wirklich passiert ist. Und das hat natürlich die ganzen Familien so in eine Trauer, in so einen fürchterlichen Zustand gebracht. In diesem Dorf, die haben ja immer sonntags, wenn sie zur Kirche gingen, nach der Predigt, hat dann der Pastor immer verlesen, wer jetzt schon wieder gefallen ist und wie viel nicht nach Hause kommen. Das war ein, muss fürchterlich gewesen sein in der Zeit.
Und magst du nochmal, weil das war jetzt eben schön, weil du so ein Blitzen in den Augen bekommen hast, wie du deine Onkel auf eine andere Art kennengelernt hast, vor allen Dingen dich kennengelernt hast. Also Anteile von dir.
Den Verspielten. Gut aussehenden.
Ja, na, das weiß ich nicht. Alfons hatte schwarze Haare und hatte dicke Haare. Der ist ganz anders. Der sieht ganz anders aus. Der fällt ein bisschen raus aus der Familie. Ich weiß auch nicht, was da passiert.
Der andere. Welche war dein Lieblings?
War
der Franz?
Alfons war der, wo Franz ist so, ja, bei Franz sehe ich so ein bisschen ja, auch meine nachdenkliche, melancholische Seite, die ich auch so ein bisschen habe. Und Franz war ein Poet, der konnte tolle Briefe schreiben. Das fand ich natürlich wunderbar. Ich meine, er formuliert toll. Ich habe es ja vorhin angedeutet. Der Schuster, der als Ältester es wirklich nicht leicht hatte, weil es war ja alles vorgesehen, dass er irgendwann den Schusterladen übernimmt. Und dann starb sein Vater, den er ja noch bewusst erlebt hatte. Er war ja der Älteste. Der Vater starb 1900 und im November 1926. Und das ist, da war er schon 13 Jahre alt. Das heißt, er hatte immer das Gefühl, ich muss hier den Laden zusammenhalten und ich werde in Zukunft diesen Laden führen. Da kam ein neuer Stiefvater, mit dem er sich überhaupt nicht verstanden hat und alles veränderte sich. Und er wurde überhaupt nicht angenommen von den Stiefeltern so richtig. Und er war eigentlich eine einsame Seele und dafür hatte er ein großes Mitgefühl für alle produziert. Und diese Briefe sind natürlich, auch wenn er in der größten Scheiße sitzt und auch weiß, es kann möglicherweise nicht gut ausgehen, schreibt er einfach tolle Sachen. Das ist das Besondere. Deshalb liebe ich Franz.
Okay. Und die einsame Seele ist was, ist irgendwie so ein Anteil.
Ja,
ich meine. Wo du manchmal denkst, okay.
Ja, eine
einsame. Ich weiß, was du gemeint hast, oder?
Ja, das ist, jeder hat ja so seine kleine Einsamkeit und auch seine Obdachlosigkeit, wie ich immer sage, seine seelische Obdachlosigkeit. Das ist ja gerade heute, wenn man guckt dich um, rechts, links, in unserer überindividualisierten Gesellschaft, alle haben einen solchen Druck, sich irgendwie verwirklichen zu müssen, was ganz Besonderes sein zu müssen. Es gibt überhaupt keinen größeren familiären Zusammenhang mehr. Es gibt keine kirchlichen Bezugsgrößen mehr. Aber dafür natürlich, und das ist die andere Seite der großen Freiheit, müssen wir alle irgendwie was ganz Tolles zustande kriegen und möglichst super speziell, individuell, ganz geil müssen wir ja sein. Und das finde ich jetzt natürlich die Generation, viele dermaßen unter Druck und da ist das Scheitern natürlich bei vielen vorgesehen, vorgeplant. Das ist so.
Jetzt warst du ja auch sehr mutig. Weil du bist nicht in Twistringen geblieben. Ich weiß nicht, was deine Eltern vorgesehen haben für dich. Ob das überhaupt noch, gab es da noch, das, was vorgesehen wird? Also
ja,
wir
ja.
haben drei
ja.
Söhne und folgenden Betrieb zu Hause, wer geht rein, was machen die anderen beiden? Und, genau. Aber du warst ja vor allen Dingen auch erstmal krasser Hippie.
Ja, der Hippie war sicherlich, klar, es war ein bisschen der Zeit geschuldet und naja, glücklicherweise, ich habe natürlich das ein bisschen extrem ausgelebt. Da wiederum kam mir dann die Toleranz meiner Mutter zugute. Es waren schwierige Zeiten bei uns in der Familie, wirtschaftlich ging es uns nicht gut in der Phase, so als ich 14, 15, 16, 17 war. Ich habe natürlich diese Zeit genutzt für mich, weil mein Vater hatte keine Zeit für mich in der Phase. Ich habe meinen Vater erst viel, viel später entdeckt, als ich aus dem Haus raus war. Und mein Vater hat möglicherweise mich auch erst viel, viel später entdeckt. Zum Glück haben wir das alles noch in den späten Jahren hingekriegt und gut miteinander hingekriegt. Aber in der Zeit war ich unterwegs, war ich weg. Ich wollte raus und habe das natürlich so extrem gelebt und habe glücklicherweise eine Mutter gehabt, die das irgendwie trotz vieler Schmerzen und Ängste, die sie um mich hatte, wenn ich dann plötzlich irgendwie verschollen war und irgendwo per Anhalter in Südfrankreich saß und die Schule hatte schon längst angefangen.
Also ich meine, bei dem Level an Tod und Angst in der Familie auf, ich sag mal, vor allen Dingen der männlichen Seite, jetzt nicht nur, ist das auch...
Und man muss bedenken, dass die Kommunikation natürlich in den 70er Jahren eine andere war. Das heißt, wenn man irgendwo weg war, dann war man weg. Da konnte man bestenfalls noch irgendwie mal telefonieren, wenn man irgendwo...
Postkarte, genau.
Und Postkarte war eigentlich die Kommunikation. Ja. So, aber ich will damit sagen, meine Mutter war so tolerant. Die hatte so eine Offenheit auch für Verrücktheiten, für andere schräge Typen, wenn man bei uns irgendwie Besuch war, den ich mitbrachte. Sie war immer offen dafür. Und das ist etwas, wo ich immer gedacht habe, ey, die hat so viel verloren. Die hat so viel verloren, aber hat irgendwie doch was Unverlierbares in sich gehabt. So einfach im Guten, dass sie irgendwie so einen Kern hatte, der absolut richtig war. Und wo sie absolut verordnet und sich ihrer Sache sicher war.
Und geerdet? War sie geerdet?
Ja, sie war sehr geerdet. Sie hatte auch so eine Bescheidenheit, wie ich das sage, im Glück, sie hatte immer auf die Frage, wenn wir so auch in den letzten Jahren, als sie dann auch körperlich nicht mehr so fit war, wenn wir nach Hause kamen, wenn mein Sohn oder wenn ich gefragt habe, sag Mutter, wie geht's dir? Dann hat sie immer gesagt, oh Reinhold, ich bin zufrieden. So hat sie das formuliert. Wer sagt das heute noch? Ich bin zufrieden. Heute muss er sagen, wie geht's? Oh, mir geht's gut, blendend. Hört man ja heute was genau. Es ist möglicherweise ein bisschen gelogen.
Naja, oder es ist Untergang.
Oder es ist Untergang.
Das kommt ja auch. Ja, so, aber das dazwischen wird eng, würde ich auch sagen. Aber zum Beispiel Michaels Großmutter, der Ehemann dazu, war 12 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Auch ein besonderes Setting.
12 Jahre, ich glaube nicht, was das...
Ja. Und Michaels Großmutter, wenn ich die auch in den späten Jahren am Telefon gefragt habe, wie geht's dir denn? Da sagte die genau den gleichen Satz.
Ja, meine Oma, ich kenne den auch. Ich habe den Ton, das Wortlaut, also 1:1. Ich bin zufrieden.
Also schon ein besonderer Segen. Wir kommen trotzdem nochmal auf die Hippie-Zeit zurück, weil es gibt ja keine Zufälle. Also für mich nicht oder für uns zumindest nicht. Die Hippie-Zeit war ja auch eine Antwort auf das, was vorher im Land gewesen ist.
Naja, wir waren damals sehr friedensbewegt und haben auf der Straße, nicht nur dort, sondern wir waren halt gegen den Vietnamkrieg. Also es war das, was mich damals...
Aber der war doch stellvertretend für den Krieg.
Ja, klar.
Und für die deutsche Geschichte.
Absolut, ja. Also es war natürlich auch getragen mit den Auseinandersetzungen und der Elterngeneration. Ich habe mit meinem Vater da gesessen und habe gesagt, Mensch, Vater... Kannst du mir mal erklären, was damals passiert ist? Du warst ja auch im Krieg. Also wie konntet ihr diesem Hitler verfallen? Wenn du diese bellende Sprache, diese komische Spreche hörst, wie konntet ihr diesem Hitler verfallen? Erklär mir das. Und mein Vater gesagt, Mensch, Reinhold, du glaubst ja gar nicht, was der Hitler alles geschafft hat damals. Dann fing er an zu erzählen, dass er die Arbeitslosen weggekriegt hat, dass er Österreich zurückgeholt hat und was noch alles zurückgeholt hat und dass es den Leuten in der Weimarer Republik so beschissen, so schlecht ging. Und ich habe das natürlich alles nicht so ernst genommen, was er gesagt hat, weil ich so besessen war von, in dem Glauben war, meine Position ist politisch schon die richtige und ihr Eltern, ihr habt da an dem Punkt völlig versagt, ihr seid dem Faschismus verfallen gewesen. Und ich habe jetzt natürlich beim Schreiben des Buches auch unter der Lektüre von Sebastian Haffner, der zwei großartige Analysebücher über Hitler und die NS-Zeit geschrieben hat, ist mir nochmal klar geworden, wie schwer das damals war, diesem Hitler tatsächlich, als dem alles gelang, auch zu widerstehen. Da musste ich mich auch korrigieren. Und schade, dass ich damals Haffner noch nicht gelesen hatte mit 14, 15, 16. Sonst hätte ich diese Debatte mit meinem Vater vielleicht anders geführt. Auf der anderen Seite war meine Mutter und mein Vater, glaube ich, auch irgendwo, die waren schon stolz darauf, dass ich als drittes Kind, als Jüngster, dann auch gesagt habe, ich gehe nicht zum Bund, aufgrund der Familiengeschichte.
Was ja auch super mutig ist, ne?
Ja.
Also für deine Eltern.
Ja, ja.
Ne? Dass weil die Prägung ist ja doch deutlich.
Ja, ja. Also das ist dann sehr große Unterstützung gewesen. Meine Brüder hatten sich so durchgemogelt, musterungsmäßig. So der eine hatte Knie, der andere hat einen Rücken gemacht. Bei mir haben sie es nicht anerkannt. Ich habe auch versucht erst, aber ich wollte es auch. Ich wollte diese Verweigerung durchkriegen. Man musste ja richtig vor Gericht gehen. Mhm. Eine Begründung abliefern und dann wurde man getestet. Und bei der ersten Verhandlung bin ich durchgerasselt. Und ich hatte in der Begründung stehen natürlich eine Familie, die so viel Verlust erlitten hat durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Trauma, ich kann ich nicht irgendwie eine Waffe in die Hand nehmen. Und und dann wurde man damals ja schikaniert von diesen Vorsitzenden in diesen Prüfungskommissionen. Die waren ja nicht ernst genommen oder die hatten sich entschlossen, heute lassen wir mal alle durchrasseln und morgen nehmen wir mal vielleicht ein, zwei, die kriegen dann die Anerkennung. Bei der zweiten Verhandlung war es ganz anders. Da war ein sehr offener Vorsitzender, auch zuhörende Beisitzer. Und wir haben eigentlich nur über Musik geredet die ganze Zeit. Und am Ende hieß es ja, die Anerkennung wird hiermit gegeben. Mhm. Und dann konnte ich Zivildienst machen. Das war der Unterschied, ja.
Also war das auch irgendwie ein bisschen Heilung für die Familie?
Das war
es. Ist ja alles unbewusst.
Weißt ja, du? Aber sicherlich war für meine Mutter das genau ganz, ganz wichtig. Die war mit stolz drauf. Die hat mir auch zur Seite gestanden, weil Begründung schreiben und alles war schon mit in den Jahren mit 17 und so, 16, 17, es war nicht so ohne. Ich bin da zu einer Beratungsstelle gefahren nach Bremen. Man wurde damals so, wenn man wollte, auch beraten von so Profis, die das richtig konnten, damit man dann da auch nicht falsch argumentiert, wenn man in die Gewissensprüfung geschickt wird, so hieß das. Ja, aber sie war wahnsinnig glücklich, dass ich da nachher durchkam. Und mein Vater hat da nicht so laut drüber geredet. Aber ich glaube, er fand es auch ganz, ganz cool, dass das so war. Mhm. Ne? Mein Vater hat, das müsst ihr wissen, gehört zu denen, die es nicht geredet haben. Der hatte noch Schreckträume von seiner eigenen Zeit als Soldat. Er hatte einen Lungendurchschuss bekommen in Russland und kam deshalb da raus von der Front, hat ein Jahr Sanatorium hinter sich gebracht und musste glücklicherweise deshalb nicht mehr danach irgendwo an die Front. Aber er hat sein Trauma gehabt, hat sein Ding gehabt. Er hat noch Schreckträume bis in die 60er Jahre gehabt, wo man nachts manchmal, wenn er wieder im Schützengraben sich in seinen Gedanken, seinen Träumen befand, dann schrie er nachts auf. Also das kann ich mir noch gut erinnern, weil ich das Zimmer nebenan hatte.
Und wurde das besprochen? Oder
wir haben mal drüber geredet. Ja, wir haben mal drüber geredet. Aber ansonsten wurde über sowas wenig geredet.
Ja. Ich glaube ja, dass das ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass unsere vorherige Folge vor dir das Thema Tod als Thema hat.
Und achtsames Bestatten.
Achtsames Bestatten. Und ich erinnere den einen Satz, den Franziska Hilmer sagte, dass die Toten auf ihrem letzten Moment so aussehen wie das, was sie in ihrem Leben noch nicht verarbeitet, angeguckt oder was auch immer haben. Und bei uns wurde dann nie drüber geredet über die Themen. Meine Oma, als sie ging auf dem Sterbebett, die ich habe das Bild noch vor Augen, die sah aus wie der Schrei von Munk.
Mhm. Ja, jetzt kann ich mal aus meiner Zeit als Ministrant berichten,
oh ja, gerne,
wenn ihr das wollt. Also, es ist ganz unterschiedlich. Man muss ja auch sagen, dass die Menschen früher wahnsinnig leiden mussten beim Sterben. Das ist etwas, das auch dazu führte, dass Menschen dann nachher, wenn das Totengesicht da war, manchmal auch deformiert aussahen und nicht irgendwie, dass man sagt, es ist vollbracht.
Selig eingeschlafen.
Ja, selig, genau, von uns
so,
gegangen.
So, das ist ja zum Glück heute nicht mehr so, dass man sozusagen tatsächlich den letzten Weg etwas anders gehen darf. Ich kann mich noch an Kämpfe meiner anderen Onkel aus der Familie meines Vaters erinnern, wo der Weg, der letzte Weg so hart war, so erbärmlich lang dauerte, weil es ein Todeskampf war. Und ja, das ist zum Glück ja nun gegeben heute, dass wir irgendwie da anders medizinisch begleitet werden. Ja, es ist also, ich als Ministrant musste früher oft sozusagen auch raus aufs Land, zu den Bauern oder sonst wohin. Und früher wurde ja noch offen bis kurz vor der Beerdigung aufgebahrt. So. Ja. Das heißt, die Gemeinde kam und schaute sich den Leichnam nochmal an. Dann wurde der Leichnam eingesegnet und dann musste ich sozusagen als Ministrant dem Priester, dem Pastor dann das Weihwasser reichen und all das und Weihrauch. Und dann wurde die Kiste zugemacht, so sagen wir es, wie es ist. Das heißt, das Erleben des Toten, das Angesicht nochmal, das haben ja alle gesehen. Ich als Messdiener habe in jungen Jahren so viele tote Menschen gesehen, dass ich
das ist gut.
Das ist von daher, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber das muss jeder für sich entscheiden. Das gehörte damals zum Job dazu. Und du hast nur gehofft, hoffentlich stimmt das Trinkgeld nachher auch. Ja, das als Messdiener freust dich ja auch nicht nur auf eine Hochzeit. Ich wollte gerade
sagen, also wie war das für dich? War das so, okay, das war halt ein Job wie Kellner?
Ja, du gewöhnst dich dran, aber jedes Mal war es eine Überwindung offen gestanden. Ja, es war, ich weiß noch, ich war, glaube ich, in der dritten oder vierten Klasse, als wir das erste Mal zu einer Beerdigung mussten, weil der Vater eines guten Freundes von mir gestorben war. Und er wurde dann aufgebahrt in, er war auch gerade in Schuhladen, war im Schuhladen aufgebahrt. Da musste die ganze Schulklasse anrücken, was heute irgendwie keiner mehr machen würde. War aber so in den Anfang 60ern. Und der Tod gehörte in den Familien einfach mal dazu. Und der Tod hatte oft auch einen großen Schrecken.
Ja. Aber hast du das zum Beispiel mit deiner Mutter besprochen? Weil die meisten waren ja in den Zeiten also gefühlsmäßig immer total alleine. Also es gab ja nie irgendwie eine Resonanz bei Eltern, was irgendein Gefühl betraf.
Ja, und da würde ich sagen, war meine Mutter eine Ausnahme. Die hat also auch die Tränen schon mal fließen lassen. Und
aber deine Tränen?
Meine Tränen.
Also weil du gerade sagtest, das hätte dich schon ziemlich mitgenommen.
Du meinst jetzt
diese Beerdigung oder Trauerfeier von dem Vater deines Freundes damals, das hätte dich...
Ja, das war, aber es war nicht, da in der Phase weinst du da nicht. Das ist einfach so, dass es, du, als junger Mensch weißt du gar nicht, was tot ist.
Du weißt, nee, aber Schmerz oder Angst oder irgend so ein Unwohlsein.
Cesar, das ist anders. Du musst bedenken, wenn du mit Kindern sprichst, was für sie tot ist, das ist ja gar nicht real. Das ist ja gar nicht fassbar am Anfang. Und die stellen sich ja tot ganz anders vor. Für manche ist es ein Skelett, für andere ist es irgendwie ein seltsames Wesen aus einer anderen Welt. Und wenn ich an diese Begegnung, also mir hat es erstmal, war es eine Überwindung, erstmal war es Angst. Was, genau. So sieht tot aus. Oh.
Ja, sieht schon auch erstmal heftig
damit
aus.
Bist du erstmal als Kind allein gelassen. Genau. Du bist allein gelassen und kommst nach Hause, wow, der hat aber ausgesehen und so weiter. Mhm. Und irgendwann beim zweiten, dritten, vierten Mal als Messdiener verändert sich das. Dann wird es dann doch ein Stück normaler, aber normal wird es eigentlich nie, offengestanden. Normal wird es eigentlich nie. Und heute ist das natürlich anders. Die Begegnung die findet ja in der Form körperlich, physisch ja nicht mehr statt.
Naja, das musst du schon bewusst wählen.
Muss in der Familie entscheiden, wer sozusagen will sich so auch physisch verabschieden. Ja?
Genau.
Ihn sehen, die Mutter, den Vater, die Großmutter.
Ja, das ist halt ein ganz anderes Abschied nehmen.
Ein anderes, ja.
So, und das kannst du ja heute, also dafür war das toll, dass wir Franziska Hilmer hier hatten, weil da gibt es inzwischen einige, die dafür einstehen und da wirklich wundervolle Tage und Nächte mit den Familien und dem Toten verbringen.
Beschäftigst du dich mit deinem Tod?
Nee, ich will leben. Nein, ich finde... Ich beschäftige mich eher mit der Vergänglichkeit des Lebens. Ich finde das ungerecht. Ich finde das ungerecht, weil es gibt so schöne Sachen, die man hier machen kann. Und dass da irgendwann Schluss sein soll, das finde ich nicht fair.
Ja.
Also ich weiß, dass es so ist. Aber auf der anderen Seite habe ich ein Zutrauen, was Tod betrifft, weil ich weiß, es ist heute anders als früher. Das ist ja das, was ich eben geschildert habe. Zum Glück ist es anders.
Ja.
Dass Leute nicht mehr diese wahnsinnigen Schmerzen und Angstträume haben müssen. Und ich habe schon Menschen in den Tod begleitet und weiß auch um diesen Übergang. Also habe es auch, glaube ich, ein bisschen spüren können, was dieser Moment ist, wenn die Seele davon fliegt. Also von daher ist mir der Tod macht mir nicht so viel Sorgen. Mir macht Sorgen, dass irgendwann einfach Schluss ist. So, jetzt ist es gesagt.
Das heißt, du hast noch viel vor.
Oh, ich möchte noch ein bisschen was machen und ich finde, man, das mit dem Tod, entweder kommt es irgendwann Peng, macht's Peng, das gibt's ja auch, dass Menschen so in Sekunden aus dem Leben fliegen und wir davor stehen und sagen, Mensch, war vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Ja? So, der ist einfach weggeflogen. Und dann gibt es Menschen, die diesen langen Weg gehen müssen. Und ja, der Tod ist vielfältig und irgendwas, eine universelle Kraft danach wird schon sein, ja, die uns irgendwie hält und auffängt, wenn es heißt, es ist vollbracht.
Mhm. Das finde ich aber auch ganz interessant, dass du immer noch in der katholischen Kirche bist.
Ich weiß auch nicht, warum.
Nee, weißt du nicht.
Meiner Mutter zuliebe bin ich immer geblieben. Jetzt ist sie seit 3 Jahren tot, ist mit 98 gestorben. Ach, ich finde, ich darf mich... Dadurch, dass ich immer noch zahle und Mitglied bin, dafür darf ich mich umso mehr ärgern. Dafür darf ich mich umso mehr kritisch äußern. Ich habe sozusagen the license to criticize.
Das und, machst du auch in dem Buch, was ich aber sehr gut finde. Also oder
es ist für mich toll. In der Recherche natürlich für das Buch eine Enttäuschung gewesen, nochmal zu merken, welche Chance die katholische Kirche verspielt hatte, dem Nationalsozialismus zu widerstehen. Ich wusste immer um die Geschichte der protestantischen Kirche, die sich schon früh in den Schoß der Nazis gelegt
hat. Magst du es ganz in 2 Sätzen für alle, die sich da nicht so in das Thema...
Naja...
Das wusste ich so auch nicht tatsächlich.
Du musst verstehen, dass die katholische Kirche einen ganz starken sozialen Verbund hergestellt hat in solchen Gemeinden, in Dörfern und in kleinen Städten, wie hier am Beispiel von Wellingholzhausen. Eine katholische Enklave, alle haben Zentrum gewählt, die christliche Partei und nicht NSDAP. Das hat lange gedauert, bis die Nazis dieses Dorf in den Griff bekamen. Die haben sich nachher mit ihren SA-Truppen durch die Kneipen geprügelt und haben dann nachher den Schuldirektor ausgewechselt, der dann propagandistischen Unterricht machte. Und wie gesagt, die Gottesfürchtigkeit, das ist das, was Gesetz war, was deren innere Kraft und Bedeutung Bedeutung für die Leute dort hatte. Alles, was von der Kanzel kam, das war richtig. Die Leute haben gebetet und sind zu Wallfahrten gegangen. Die waren so tief Gott verbunden und glaubten, dass es eine Kraft gibt, die alles steuert und festhält. Und diesem Nationalsozialismus, dem Faschismus, standen sie höchst kritisch gegenüber zunächst.
Als
in Nachbargemeinden Melle und Osnabrück schon längst die Nazis oder die NSDAP die Mehrheit hatte. Aber die sind natürlich nachher auch eingeknickt, wie viele anderen auch. Und und die katholische Kirche hätte länger widerstehen können. Und sie haben sich nachher, um auch gefallen zu wollen von Hitler und den anderen da, so verführen lassen, haben sich denen in den Schoß gelegt. Und weil sie natürlich auch immer an einem Punkt, hatten sie ja einen gemeinsamen Klassenverein. Und das war der gottlose Bolschewismus aus Russland da irgendwo, aus der Sowjetunion. Und das hat letztendlich die katholische Kirche auch wiederum dahin gebracht, dem Nationalsozialismus zu gefallen. Und das ist etwas, was ja diese Bischöfe und Kardinäle, was die da teilweise gemacht haben, wo sie weggeguckt haben, wo gemordet wurde, das ist ja das Schlimme. Das ist das Schlimme dabei. Aber nochmal, ich bin noch in der katholischen Kirche, finde es grauenhaft, dass sie noch immer nicht in der Lage sind, richtig aufzuräumen. Ich hatte viel Hoffnung in Franziskus, weil er eigentlich ein Sozialarbeiter ist, der Argentinier, weil er immer auf der Seite der Schwächeren stand, sich so verstanden hat, aber auch bei ihm habe ich das Gefühl, aufgefressen von diesem
System.
Vom System, von dieser mafiosen Struktur da im Vatikan.
Okay. Ich habe jetzt nochmal eine wieder andere Frage. Also du, das habe ich ja schon ein bisschen auch gesagt, du warst sehr mutig, du bist rausgegangen und hast ja ganz viel ganz anders gemacht. Also du warst beruflich oder bist super erfolgreich, bist im Zweifel ohne die Kontostände zu kennen, bist irgendwie, also kannst dir das erlauben, was du möchtest. Hast du auch manchmal... Also es gibt so 2 Pole da drin. Einmal hast du vielleicht irgendwas ausgelebt im Gegenzug zu dem du sagtest ja, das wäre eher ein einfaches Haus gewesen, aus dem du gekommen bist. Und du hast eher so das Gegenteil gelebt. Manchmal gibt es da sozusagen so ein Beschleuniger, dass das so geht. Mhm. Es könnte aber auch sein, dass du zwischendurch mal ein schlechtes Gewissen hattest.
In welcher Form schlechtes Gewissen meinst du?
Dass es dir so gut geht.
Ach so. Ja, die Diskussion führe ich jetzt mit der nächsten Generation, mit meinem Sohn zum Beispiel.
Ja.
Also, weil wir natürlich tatsächlich eine privilegierte Generation sind. Das gilt ja für uns alle, wie wir hier sitzen. Also, wir haben so eine lange kriegsfreie Zeit erlebt, die es
noch nie gab.
Die es noch nie gab in der Form. So. Mhm. Und das ist, finde ich, das erste Privileg, wo wir sagen können, mein Gott, ey, Frieden.
Ich glaube, ein großer Wert. Kleiner eingeschobener Seitensatz. Ich glaube, daher kommt dieser Satz, den unsere alle Mütter und Großmütter gesagt haben, ich bin zufrieden, weil diese Zeit.
Mhm. Ja, so. In diesem Wort zufrieden hängt ja auch ein Wort
Frieden.
Frieden drin. So. Ja. Ja. So, wir sagen, ich bin zufrieden. So. Das andere ist, Demokratie, Freiheit zu erfahren in dieser Form, wie wir es erlebt haben, mit diesem Grundgesetz seit 1948 und dann diese Chance, sich selbst ein unabhängiges, wirtschaftlich wie innerlich unabhängiges Leben gestalten zu können. Diese Abhängigkeiten, die früher, nimmt meine vier Onkel, sie mussten in den Krieg. Grauenhaft, keine Chance auf selbstbestimmtes Leben. Ja, und wir haben diese Freiheit, diese Unabhängigkeit und gehen damit im Moment natürlich an manchen Stellen viel zu großzügig um und wissen gar nicht um die Bedeutung. Das ist irgendwie, es gilt darum, das jetzt zu schützen. 22% für die AfD sind ein kritischer Anteil. Mhm. Und das ist etwas, was es gilt wertzuschätzen. Der erste Versuch von Demokratie in der Weimarer Republik war noch so fragil. Andorn musste neu gewählt werden. Die Parlamente waren nie stabil. Andorn gab es einen neuen Kanzler. Und dann Wirtschaftskrise auf Wirtschaftskrise. So, kein Wunder, dass Hitler dann aufgrund dieser Wirtschaftskrise irgendwie seinen Faschismus da aufbauen konnte. Und wir haben heute so viele Jahre lang jetzt diese Form von Freiheit, Unabhängigkeit, weil diese Demokratie uns das gibt. Nur es gilt, das auch wertzuschätzen und zu stabilisieren. Das ist einfach so. Und klar, das andere, was nochmal das Wirtschaftliche betrifft, wir waren, oder jetzt in meinem Fall, ich komme aus einer ganz einfachen Familie, habe als drittes Kind diese Bildungschance bekommen. Meine älteren Brüder, Alfons und Willi, da sagte man, nee, mittlere Reife ist gut, das reicht. Und wenn man jetzt mehr will, ach, das sieht nicht gut aus hier im Dorf. Mhm. Was denken die anderen Leute, wenn er zum Gymnasium geht? Es gab bei uns im Ort auch gar kein Gymnasium. So, der hätte dann woanders hingehen müssen, nach Vechta oder Sieke oder so hin. Und die Leute hätten ja geredet, ach, guck mal, die Beckmanns, die wollen jetzt vielleicht was Besseres sein.
Oh, so, ne? 50er Jahre, oder?
Das ist 50er, 60er Jahre. 50er, 60er Jahre. Mein ältester Bruder, Jahrgang 48, der zweitälteste 51, ich Jahrgang 56. So, und dann hatte ich dieses Glück, dass diese Generation, als es darum ging, 1965, 66, kann der jetzt zum Gymnasium gehen, da war das schon ganz okay. Bei mir war das dann eine Glaubensentscheidung. Meine Mutter wollte natürlich, ich sollte zum katholischen Gymnasium gehen, nach Vechta. Aber da fuhr in dieser Zeit keiner mehr hin. Es gab ein modernes, neues Gymnasium in Sieke. Nur das war protestantisch. Und das hat meine Mutter mir trotzdem irgendwie möglich gemacht. Und ich weiß noch, wie meine Mutter dann mit mir dahin fuhr. Und sie als Mädchen, das nie Bildung erfahren hatte, mit 13 aus der Schule musste, die war so aufgeregt. Die war viel aufgeregter als ich, weil sie dachte, jetzt bin ich da in einem Bildungskontext, wo nur schlaue Lehrer sind, schlaue andere Familien, ich, kleine Enne, komme dahin und muss ja meinen Sohn jetzt da in die Schule bringen und muss vielleicht Antworten geben, die ich gar nicht kenne oder so weiter. So. Aber das hat sie dann wirklich toll gemacht und auch später ist sie immer zu den Elternsprechtagen hingefahren. Das war für sie eine Überwindung. Weil, wie gesagt, meine Mutter musste mit 13 aus der Schule. Kein Beruf, keine Berufsausbildung. Die ging in Stellung bei anderen Familien, zu Bauernfamilien, um auf Kinder aufzupassen oder um später in der Ernte zu arbeiten. Weil man hoffte, ach ja, vielleicht verliebt die sich in den Bauernsohn oder der Bauernsohn in sie und dann ist das ja alles geregelt. Und das ist etwas, wo meine Mutter, glaube ich, sehr stolz drauf war, dass ich ein bisschen stellvertretend für sie. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir beide uns so geliebt haben, so tief verbunden waren, dass ich für sie sozusagen ein Leben führen konnte, was ihr nicht geschenkt war, gegeben war. Und sie hat es auf ihre Art und Weise gemacht, mit ihrem großen Herz, ihrer Geselligkeit, mit ihrer Lust auf Gemeinschaft und ihrer Fähigkeit, auch so eine Familie zusammenzuhalten, auch in schwierigen Situationen.
Und ich würde auch deine 3-4 Onkel damit reinnehmen, dass du ja auch vielleicht ein Teil von dem, was die nicht leben konnten, dass du das auch.
Oh, da habe ich ja viel Geschenk gekriegt. Aber ich nehme das mal an, ich sag mal so, dadurch, dass meine Mutter das natürlich jetzt nochmal erzählt hat, und dieser Onkel nicht irgendwie so dunkle Stellen blieben, die man nicht angeguckt hat, sondern dass sie darüber geredet hat. Und sie hat über die kleinen Besonderheiten von Franz, von Hans, von Alfons und Philipp berichtet. Und dadurch hatte ich ja Bilder, obwohl diese Bilder sich natürlich jetzt durch das Schreiben des Buches Enne und ihre Brüder nochmal sehr verändert hat, muss ich sagen. Durch diese Recherche, durch die Feldpostbriefe, durch...
Inwiefern?
Naja, ich kann dir... Also ich weiß jetzt Dinge, die ich vorher nicht wusste. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Jetzt für das Buch Enne und ihre Brüder ist mir erstmal klar geworden, wie Franz ums Leben kam. Das wusste ich vorher nicht. Franz der Älteste, es gibt immer so Legendenbildungen in Familien. Das hieß immer bei uns, so hat es meine Mutter mir auch erzählt, Franz sei auf dem Weg nach Hause von polnischen Partisanen erschossen worden. Der Krieg wäre schon zu Ende gewesen. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern ich habe jetzt beim Gucken und beim Wühlen durch Unterlagen auf Dachböden eine Heimkehrererklärung gefunden. Und diese Heimkehrererklärung hat ein Alfred Sudmann ausgefüllt, und zwar im Jahr 1949. Da kam Alfred Sudmann aus Russland, aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Zum Glück kam der zurück. Ist ja nur wenigen gelungen. Und dann steht auf dieser Heimkehrererklärung: Ich bezeuge hiermit, dass ich so dabei war, als der Kamerad, mein Kamerad Franz Haber am 16. April 1945 im Lochstädter Wald in der Nähe von Fischhausen durch einen Volltreffer ums Leben kam. So, damit habe ich einen Beleg gefunden und das abgeglichen mit den Feldberichten, die ich mir besorgt habe in der Universitätsbibliothek in Berlin, wo und wann mein Onkel Franz tatsächlich ums Leben kam. Nämlich als die Rote Armee in diesem Bereich, in den Städten Pillau und Fischhausen, einfach so stark war und die Wehrmacht gar keine Chance mehr hatte und alle wurden getötet dort. Bis auf wenige, die in Kriegsgefangenschaft gingen. Dazu gehörte Alfred Sudmann. Dann bin ich ans Telefon gegangen und habe gesagt, verdammt nochmal, wir müssen irgendwo Alfred Sudmann finden. Es hieß, er käme aus Delmenhorst. So stand da unterschrieben. Dann habe ich tatsächlich die Familie Sudmann gefunden. Und dann wurde es ganz verrückt. Dann lebte Alfred nicht mehr, aber plötzlich hatte ich Joachim, seinen Sohn, am Telefon. Dann habe ich ihm die Geschichte erzählt. Ich möchte mich eigentlich bei ihrem Vater bedanken, weil er eine Heimkehrererklärung gemacht hat, die uns in der Familie jetzt nach all den Jahren erzählt, was aus Onkel Franz am Ende geworden ist. Und der war ganz berührt und sagt, wie war das denn mit Ihrem Vater? Ja, das war nicht so einfach. Ja, haben Sie denn auch gefragt, was in Russland passiert ist und so was? Ja, habe ich auch gefragt. Dann so hat er gesagt, Sohn, das willst du nicht wissen und frag nie wieder. So, und dann hat er mir eine Geschichte erzählt. Alfred Sudmanns Sohn Joachim war Jahrgang 52. Er hat aber eine Schwester, die ist 10 Jahre jünger, Jahrgang 39. Und er erzählte mir, als mein Vater aus der russischen Gefangenschaft kam und er auf seine Tochter traf, die da 10 Jahre alt war, ist die Tochter ausgeflippt und hat gesagt, das soll mein Papa sein? Das ist ein Gespenst. Ich will nicht, dass das mein Papa ist. Und dann stellt euch mal vor, all die, die aus der Gefangenschaft kamen,
meine Schwiegermutter auch,
nach all den Jahren, kommen nach Hause und werden nicht gesehen, werden nicht gemocht, werden nicht geliebt, sind Fremdkörper, brauchen irgendwie Jahre, um wieder in die Familie zu kommen.
Wenn überhaupt das gelingt.
Wenn
ne?
überhaupt. Es kann auch angehen, dass sie irgendwie am Rande der Familie irgendwie ihr Leben verbringen und nie wieder Teil der Familie geworden sind. In dem Fall ist es gut gegangen. Wie gesagt, er hat noch einen weiteren Sohn ins Leben gesetzt, Joachim, der mir netterweise, der diese Geschichten erzählt hat. Und ich habe erfahren, dass mein Onkel Franz jetzt am 16. April an dem Platz ums Leben gekommen ist. Leider hat der Volksbund meinen Onkel dort nie bei den Ausgrabungen gefunden. Das muss man sagen. Wir wissen nicht genau, wo er liegt. Es gibt keinen Platz, den wir betrauern können. Aber witzigerweise habe ich jetzt mit der Familie Sudmann einen Kontakt, denn der, vor wenigen Tagen, jetzt nachdem das Buch auf dem Markt ist, Enne und ihre Brüder, hat auch der Enkel, ich kannte dich nicht, das Buch gelesen und hat sich gemeldet aus Berlin und kommt jetzt auch zu einer Lesung nach Berlin ins Theater und genauso wie sein Vater jetzt zur Lesung hier nach Hamburg kommt.
An der Stelle auch vielen Dank, dass du deine Geschichte aufgeschrieben hast, weil was mir so beim Hören der Interviews von dir zu dem Buch kam, ist, dass im Grunde genommen hast du in großen Teilen unsere Geschichte, unser aller Geschichte ja aufgeschrieben, weil jeder von uns hat diese Vergangenheit in irgendeiner Form. Und ich glaube, du hast es irgendwann auch gesagt, dass du dir es sehr spät erst angeguckt hast und in Teilen vielleicht schon früher hättest machen sollen, dürfen, würden, wünschen, wie auch immer.
Ja, meine Mutter kann das Buch jetzt leider nicht mehr lesen und auch hat den Song Vier Brüder nicht mehr erlebt. Aber
naja, ich glaube, dass sehr viele, also inklusive mir selber, noch einen großen Bogen um diese Familienarchive gibt es. Es gibt diese Feldpostbriefe in Südtallinn in vielen Familien. Aber sich das, kein Aber, und sich das anzugucken, ist braucht, glaube ich, sehr viel Mut und schieben viele noch vor sich her.
Es ist ja schön, dass jetzt durch das Buch, aber es war vorher schon ein bisschen durch den Song Vier Brüder auch zu spüren, dass viele sich jetzt damit beschäftigen, dass es vielleicht auch ein kleiner Schub ist, eine kleine Animation. Und ich bin ja hin und weg, wenn ich diese ganzen Reaktionen jetzt lese, ob nun die Rezensionen, die ja nicht nur Rezensionen sind bei Amazon, sondern die sind ja richtige kleine Lebensgeschichten. Oder auch Briefe, die wir jetzt bekommen. Mhm. Leute schreiben ja ihre eigenen Familiengeschichten da hinein, teilweise 2-3 Seiten. Mhm. Das schaffst du gar nicht, das alles zu lesen. Und wir versuchen das zu beantworten nach Möglichkeit. Und dann spürst du natürlich, mein Gott, es gibt ein tiefes Bedürfnis, sich diese Geschichte anzugucken und irgendwie zu formulieren.
Du hast einen Schlüssel in die Tür gesteckt und den umgedreht. Und die Tür will offensichtlich aufgehen bei vielen Familien. Und deswegen sage ich, du hast das nicht nur für dich oder deine Aufarbeitung geschrieben, sondern im Grunde genommen für alle von uns. Und jeder kann da jetzt seine Tür aufmachen oder nicht. Aber es ist vielleicht gerade in Anbetracht auf das, was du eben sagtest, mit der auch politischen Situation, in der wir sind, ist es vielleicht an der Zeit, sich das anzugucken, um eben in der Wertschätzung und Verbundenheit, waren so die beiden Worte, die ich da mitgenommen habe, zu leben und auch nicht.
Ja, denn im Grunde genommen ist jetzt durch die Situation des Ukraine-Kriegs ja auch wieder eine ähnliche Situation für ukrainische Eltern und auch für russische Eltern. Mhm. Auch die haben Angst davor, dass plötzlich die Nachricht kommt oder ein Brief kommt, der ihnen sagt, ihr Sohn, ihre Tochter kommt nicht mehr nach Hause. Und der Ukraine-Krieg mag vielleicht irgendwann zu Ende sein, aber wir reden 78 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt hier am Tisch zu dritt über diese Geschichten immer noch und was sie mit uns machen.
Ja.
Und was wird es sein, wenn der Ukraine-Krieg zu Ende ist? Wie viel Hass und Verstörung zurückbleibt und wie viele Generationen es dauert, bis das irgendwie nicht mehr da ist? Und das ist ja der Krieg nach dem Krieg sozusagen. Und wie kann man das befrieden? Wie kann man das wieder hinkriegen? Und wir wissen alle, das ist ein urlanger Prozess. Und du siehst es auch jetzt natürlich noch am Verhalten auch von Putin und anderen in der russischen Oligarchie. Es ist noch, was da an Wahn und Hass unterwegs ist. Wir dachten ja alle, wir wären in unserer demokratischen, in unserer zivilisatorischen Entwicklung schon einen Schritt weiter. Aber das ist jetzt ein großer, großer Schritt zurück.
Ja, ich glaube, wir machen hier jetzt langsam, finden wir ein Ende, so schwer es mir fällt, weil eigentlich könnten wir jetzt nochmal richtig ausholen. Ja, vielen Dank.
Schnacken.
Ja, nö, das machen wir lieber dann nochmal. Also vielen Dank, lieber Reinhold. Ich bin wirklich berührt, war ich schon beim Lesen des Buches, weil ich, so wie du das eben auch zusammengefasst hast, Katinka, finde ich es eben wahnsinnig lesenswert für alle. Und ich glaube auch, dass es einen ganz großen Einfluss haben kann, also dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen und dadurch weniger Depressionen, was auch immer für Krankheiten im Land sind. Ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, da nicht hingeschaut zu haben, nicht hingefühlt zu haben. Das ist die noch größere Aufgabe. Und bin froh, freue mich, dass du das aus Papier gebracht hast.
Ja, und, war ein langer Weg. War ein langer Weg und vielen Dank für euch, dass ich für die Einladung hier bei euch. Und das Buch ist nicht nur traurig, wollte ich sagen. Es hat auch sehr komische Momente, schrullige Momente und erzählt viel von Liebe und viel von Familie und Zusammengehörigkeit.
Ja, ja, die spürt man ja auch, also schon, du hast es erwähnt, in diesem Buch, in diesem Bild, wo deine Mutter, das hast du ganz am Anfang gesagt, die vier Jungs wieder zusammengebracht hat. Also der Teil von Verbundenheit.
Ja, der sie ist hat sehr sich spürbar. Bis für sich wieder vereint. Und das Gute ist, wie gesagt, sie hat ihnen eine Geschichte gegeben, sie hat ihnen ein Gesicht gegeben. Und von daher leben jetzt Franz, Hans, Alfons und Willi ein bisschen weiter.
Sehr schön. Vielen Dank, lieber Reinhold, was du das mit uns geteilt hast. Wir haben jetzt schon angefangen zu zündeln. Wir geben gerne was ins Feuer. Wir wollen nichts weghaben, sondern was möchtest du befeuern?
Was ich befeuern möchte jetzt an Gedanken? Das muss ich riechen. Was
kann auch Gefühle sein.
War auch. Quatsch, Salbei.
Ich wollte gerade sagen, wir sind nicht in der Beirat, der wäre wahrscheinlich rausgegangen direkt.
Nö, das glaube ich nicht.
Ja, ich bin erstmal, ich will gar nicht so viel befeuern, sondern ich bin erstmal dankbar, dass dieses Buch so eine schöne, tolle Resonanz erfährt gerade und freue mich jetzt auf die ganzen Lesetermine. Es gibt viele Lesetermine, jetzt geht's ja los hier in Hamburg und also das wird noch eine schöne Zeit, eine gute Zeit, auch natürlich mit vielen Auseinandersetzungen und vielen Geschichten, die mir auch andere erzählen werden. Und das wird bis Weihnachten noch gehen. Also mir steht da noch einiges bevor. Das Buch ist geschrieben, aber das Buch geht weiter.
Ja.
Nimmst du dir danach Zeit zu verdauen?
Ja, ich habe
schon. Von dem, was da alles.
Ja, ich werde Weihnachten und Silvester abhauen und sehr wahrscheinlich wieder nach Indien gehen. Das ist dann. Indien ist immer für mich so ein anderer Planet. Ich weiß, Menschen, manche kommen da nicht mehr klar mit Indien, manche lieben Indien. Ich gehöre zur letzteren Spezie, weil es einen nochmal wieder völlig woanders hinbringt. Und wie gesagt, anderer Planet. Und da schaltet man vom ersten Moment sofort ab und ist in einer ganz anderen Bewegung, in einer ganz anderen Sphäre unterwegs. Und wenn ich erstmal die erste Kuh wieder begrüßt habe in Indien, weiß ich, es ist anders.
Du bist wieder auf dem Dorf.
Ich meine, ist wieder, ja, auf dem Dorf, ja, aber nicht alleine auf dem Dorf. Da sind noch 1,5 Milliarden andere Menschen. Ja,
das in muss Gemeinschaft machen. Und Verbundenheit auf
es,
dem Dorf.
Ja, ja, aber es macht einen so angenehm klein, Indien, um das nochmal zu erklären. Du bist in diesem Rad. Bist ein kleines Wesen, das ist gut. Da sind 1,5 Milliarden Menschen unterwegs sozusagen. Das ordnet nochmal ganz anders ein. Ja.
Keiner kennt sich.
Ja, und es ist auch so, dass was Ruhe betrifft, was spirituelle Ruhe betrifft, Indien schon in sich anders ist, um dieses Wort nochmal zu benutzen. Es hat einfach damit auch der Auseinandersetzung zu tun. Ach übrigens, nochmal zu dem Thema, weil das ein bisschen dein Lieblingsthema war heute. Die Auseinandersetzung mit Tod gehört sozusagen zum Leben der Inder dazu. Das ist für die alle so ein fester Kreislauf. So wie ich kenne kein Land, wo der Tod so präsent ist und auch darüber geredet wird und darüber nachgedacht wird und wie Indien. Und trotzdem hat es sehr, sehr lustige Seiten und sehr freudige Momente auch.
Sehr schön.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und noch ein kleiner Nachsatz für alle, die Lust haben, sich außerhalb von dieser Stunde mit uns auszutauschen. Wir sind präsent auf Instagram. Unser Account heißt gefühlsecht mit UE-Podcast. Und wir machen auch regelmäßig das, was die Magie, die hier jetzt gerade im Gespräch entstanden ist, teilen wir regelmäßig in Get-Togethers mit Hörern, Zuhörern und unseren Gästen. Und mehr dazu findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite gefühlsecht-Podcast.
Und wir freuen uns, wenn ihr uns beim Gelingen des Podcasts unterstützt. Dafür haben wir euch ein PayPal-Konto eingerichtet mit dem Namen Gefühlsecht mit UE.